Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit. Sonst schauen wir meistens sehr konkret auf ein Land und einen Konfliktkontext. Heute machen wir es ein bisschen anders, da treten wir einen Schritt zurück und wollen mit ein bisschen Abstand auf die Weltlage insgesamt schauen.
Vor allem ein Konflikt nicht arm ist.
Nee, und gefühlt zumindest zunimmt, also eine Zunahme an Krisen, an Konflikten weltweit, mehr Aufrüstung und auch einem Unsicherheitsgefühl, selbst in Ländern wie Deutschland, wo man sich lange Zeit eigentlich sicher wähnte. Es wird also in jedem Fall sehr komplex. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, die uns da fundiert Antworten geben kann auf unsere Fragen.
Genau, wir haben heute Professor Dr. Nicole Deitelhoff zu Gast. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des PRIF, des Peace Research Institute Frankfurt. Vorher bekannt als HSFK, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist die Leiterin des Programmbereichs Internationale Institutionen und Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen,
Professor. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir uns auch. Eines Ihrer Forschungsgebiete beschäftigt sich mit Weltordnungskrisen. Jule hat es schon kurz angerissen. Also wir haben eine Aufrüstung eigentlich weltweit. Konkretes Beispiel auch Gaza-Krieg, der jetzt Waffenstillstand eingeleitet worden ist, aber mit genozidialen Methoden durchgeführt wurde. Wir haben die Bombardierung von Booten im Pazifik, die gerade hier in Kolumbien sehr genau beobachtet werden und vom amerikanischen Präsidenten unter dem Label Narkoterrorismus gerechtfertigt werden. Wir haben natürlich die Überfall in der Ukraine. Wie stufen Sie diese gegenwärtigen Tendenzen der Missachtung internationaler Normen ein? Gibt es ein Zurück zu einem Zeitalter, der stärkere Gewaltaktor setzt sich durch?
Also ich glaube schon, dass wir generell beobachten können, dass die Normen in der internationalen Ordnung an Bedeutung verlieren. Und das eben nicht nur in einem speziellen Bereich. Also Sie haben gerade natürlich einen der Bereiche angesprochen, die uns am meisten betroffen machen, nämlich Sicherheit und Frieden. Also dass wir eben erleben, dass in den Kriegen der Gegenwart die Regeln des humanitären Völkerrechts, also des Kriegsvölkerrechts, kaum mehr Beachtung finden und das eben nicht nur bei sogenannten Schurkenstaaten, sondern insgesamt sehen wir, dass alle Staaten weniger bereit sind, sich an geltende Normen zu halten. Aber es ist eben auch nicht nur in dem Bereich der Kriegsführung, wo wir das sehen, sondern es ist auch in anderen Bereichen, also Rüstungskontrolle und Abrüstung. Da erleben wir, dass ein Vertrag nach dem anderen kaputt geht, sich niemand mehr daran halten will. Wir erleben es im Bereich des Welthandels. Wir haben eigentlich ein Freihandelssystem, das auch seit Jahren immer weniger Beachtung findet. Im Moment ist es so, dass wir sehen, dass Freihandelsabkommen zwar noch zustande kommen, aber sie tun das nur zwischen ganz wenigen Staaten und sie tun das teilweise außerhalb der Regeln der Welthandelsorganisation. Wir sehen es im Bereich der Menschenrechte, Frauenrechte. Auch da erleben wir, dass immer weniger diese Rechte beachtet werden. Also man muss eigentlich sagen, in allen Bereichen sehen wir systematische Normverletzungen. Und das, ja, das deutet so ein bisschen darauf hin, genau wie Sie gesagt haben, eine Ordnung, die sich zurückentwickelt, die wieder das Recht des Stärkeren in den Vordergrund stellt. Wobei ich glaube, es ist eben nicht so, dass da irgendwie ein Stärkerer ist, der jetzt hier sich wie der Bully auf dem Schulplatz benimmt, sondern dass wir eher erleben, dass es eine ganze Reihe von diesen Bullies gibt und dass diejenigen, die das vielleicht nicht wollen, aber gleichzeitig nicht die Kraft finden, dem etwas entgegenzusetzen. Also die Sonntagsreden von Politikerinnen und Politikern, dass sie die regelbasierte Ordnung aufrechterhalten wollen, die reichen ja nicht ab. Die hören wir allenthalben, aber zu investieren in diese Ordnung, sie tatsächlich zu schützen, davon sehen wir eben auch nicht viel, sondern dann kommt, das können wir uns jetzt aber nicht leisten. Wir müssen erstmal schauen, dass wir bei uns selber wieder Ordnung schaffen. Also das ist dann immer dieses beliebte, keine Fahrradwege in Peru oder eben, ja, natürlich wollen wir weiterhin in der Entwicklungshilfe aktiv sein. Natürlich finden wir das ganz schrecklich, dass die USA sich nahezu komplett daraus zurückgezogen haben. Aber erstmal müssen wir sehen, dass es bei uns wieder läuft. Und so geht eine Ordnung dann eben auch kaputt. Und es sind dann eben nicht nur die großen Bösen, die wir alle immer im Blick haben, sondern es sind auch die vielen Kleinen, die irgendwie nicht die Kraft aufbringen, dem was entgegenzusetzen.
Was würde es denn bedeuten, in die regelbasierte Ordnung zu investieren, wie Sie gerade gesagt haben, für Europa beispielsweise?
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit der Staatenwelt nach wie vor diese Ordnung haben will. Sie wollen eine Ordnung, die auf Verlässlichkeit basiert. Das ist ja das Wesentliche. Warum haben wir überhaupt Regeln, Organisationen und Verfahren? Weil wir Sicherheit brauchen für unser Handeln. Wir wollen wissen, dass wenn wir eine bestimmte Handlung vollziehen, dass eine bestimmte Reaktion erfolgt und keine andere. Wir wollen sicher sein, dass wenn wir Verträge miteinander eingehen, dass die gehalten werden. Das ist ja ganz banal, worum es uns eigentlich geht. Und das will immer noch die große Mehrheit der Staaten. Aber, und das ist auch ganz klar, sie wollen vielleicht nicht genau diese Ordnung. Sie wollen Regeln haben, Regelwerk, aber sie wollen, dass die Regeln sich auch verändern. Und das ist vor allen Dingen in dem, was wir sogenannten globalen Süden bezeichnen, der Fall. Also viele Länder in Asien, viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent oder in Latein- und Südamerika sind bereit, für eine regelbasierte Ordnung einzustehen, wenn Bereitschaft da ist, die Regeln aber auch zu verändern, gerade im Bereich von unfairen Handelspraktiken, beispielsweise Zugang zu Weltmärkten. Und da sind jetzt wieder gerade Europa beispielsweise gefragt. Die müssten auf diese Staaten zugehen und sagen, wir sind bereit, mit euch über eine Veränderung von Handelspraktiken und Ähnlichem zu sprechen. Das passiert aber nicht. Warum nicht? Weil das die europäischen Staaten was kosten würde. Sie müssten nämlich Privilegien aufgeben. Das heißt, sie würden mehr zahlen oder mehr Kosten schultern für die Aufrechterhaltung dieser Ordnung. Und genau da hakt es sozusagen. Ist Europa bereit, diese extra Meile jetzt zu laufen? Ist es bereit, alte Privilegien aufzugeben? Und momentan ist auch in Europa, haben wir eine Dynamik, wo alle Staaten erstmal auf sich selber gucken, das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr machen, weil sie zum Beispiel von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien so unter Druck gesetzt werden, dass jeder Euro um Gottes Willen im Land ausgegeben werden muss und auf keinen Fall irgendwie nach draußen gehen darf. Es ist fürchterlich.
Also es ist auch ein bisschen frustrierend für Sie als Friedensforscherin, höre ich da so raus.
Merkt man mir das etwa an?
Ja. Ich habe mir ein bisschen mehr Optimismus erhofft hier, muss ich sagen.
Na, was würden Sie denn?
Der kommt vielleicht noch.
Was würden Sie denn sagen, kann Friedensforschung in solchen Zeiten leisten? Oder worauf fokussieren Sie sich auch als Institut oder Sie persönlich in Ihrer Forschung?
Das ist eine sehr gute Frage und ich weiß ja jetzt, ich soll optimistisch klingen. Nein, aber so schlimm ist es auch wirklich nicht. Ich glaube tatsächlich, was Friedens- und Konfliktforschung leistet, ist, diese Einordnung überhaupt mal vorzunehmen. Gerade in Zeiten, und in denen bewegen wir uns leider in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten, in denen eine Krise auf die andere folgt und diese Krisen auch gar nicht mehr beendet werden, sondern sich nur auftürmen und die nächste eigentlich nur noch übermalt, nicht? Wie auf so einem alten Kunstwerk, wo nach und nach immer wieder was Neues drüber gepinselt wurde. Da glaube ich, das führt dazu, dass wir immer nur auf die kleinen Dinge, die aktuellen Dinge gucken, die gerade direkt vor unseren Augen liegen. Und auch die Politik tut das vor allen Dingen. Sie kommt gar nicht mehr raus aus diesem Krisenbearbeitungsmodus und schafft es gar nicht mehr sozusagen auf das große Bild dahinter zu gucken, durch die ganzen Farbschichten hindurch. Und da würde ich immer sagen, das ist die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft, nicht nur der Friedens- und Konfliktforschung, für die ich spreche, sondern natürlich auch anderer Wissenschaften. Wir müssen in der Lage sein, durch diese Farbschichten hindurch das große Ganze wieder sichtbar zu machen und dadurch eben auch so ein bisschen die Architektonik, oder nicht Architektonik, was ist das für ein Wort, die Architektur sozusagen dieser Krisenlandschaft, aber eben auch der Mechanismen, wie sie zu bearbeiten sind oder wie sie eben mit den großen Ordnungsfragen zusammenhängen. Das ist unsere Aufgabe und so würde ich auch meine Forschung interpretieren. Also Zum Beispiel eben meine Forschungsgruppe, die sich mit Weltordnung und Krisen beschäftigt, die versucht genau das zu zeigen. Die versucht zu zeigen, worauf wirken Krisen eigentlich ein? Was geht da denn wirklich kaputt? Und auch wie kann man eben sozusagen Überbrückungslösungen schaffen? Wie kann man aus dem, was kaputt geht, dennoch was mitnehmen, was dann irgendwie wieder produktiv gewendet werden kann? Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben. Das große Ganze einordnen und zu schauen, was kann man retten, was kann man wieder ins Positive wenden.
Da gleich eine Anschlussfrage in dem Einführungsvideo des PRIF, da heißt es ja auch, dass Wissen eigentlich im besten Fall zur Verminderung von Gewalt als Konfliktaustrag beitragen kann.
Da ist der Optimismus.
Aber benötigst eigentlich neben diesem Zugang zu Informationen oder auch dieses Umgangs damit nicht eben auch noch eine ethische Komponente, dass man sagt, so man ist davon überzeugt und man will es eigentlich?
Ich würde es ein bisschen anders fassen. Also diese ethische Komponente, die Sie ansprechen, die würde ich mal sagen, das ist ja unser Erkenntnisinteresse. Als Friedens- und Konfliktforscher ist unser primäres Erkenntnisinteresse, wie kommen wir zu Frieden und wie lässt er sich aufrechterhalten? Und das ist natürlich auf der einen Seite immer ein empirisch-analytisches Erkenntnisinteresse, nicht? Wir wollen wissen, wie das geht. Aber dahinter steckt natürlich auch eine normative Prägung. Wir glauben auch, dass das ist, was die Welt braucht. Wir müssen Frieden erreichen und erhalten. Also das ist schon eine ethische Setzung. Aber mit Blick auf die Informationen geht es, glaube ich, noch um was anderes. Also ich würde immer sagen, Informationen an und für sich sind nichts wert. Es muss immer jemand da sein, der sie ja für uns interpretiert, also der aus so einem reinen Faktum, einem Datenpunkt, dann tatsächlich eine Information macht, die für etwas von Belang ist. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von Wissenschaft. Wir wissen genau, dass wenn wir nicht auch darauf achten, wie die Erkenntnisse, also die Informationen, die wir zum Beispiel generieren, eingesetzt werden, dass das auch im negativen Sinne passieren kann. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben in der Friedens- und Konfliktwissenschaft viele Studien dazu gemacht, dass Demokratien weniger kriegsbereit sind, als es nicht Demokratien sind.
Untereinander.
Und haben uns untereinander, genau. Es gibt aber auch die stärkere These, das wissen Sie vielleicht, und die ist auch immer noch nicht zurückgewiesen, dass es Demokratien sogar per se sein könnten. Aber völlig unabhängig davon waren wir ganz begeistert über unsere tollen Erkenntnisse und haben uns wenig Gedanken zunächst darüber gemacht, was eigentlich damit passiert. Und was ist damit passiert? Insbesondere in der US-amerikanischen Politik ist dieser Befund, dass Demokratien also eher zum Frieden beitragen als zum Krieg, so interpretiert worden, dass auf Teufel komm raus, man muss die Welt nur demokratisieren und dann wird schon Frieden herrschen. Und wenn Sie sich nochmal so an gewisse US-Programme der Neuordnung des Mittleren Ostens erinnern, dann war das genau das Ziel. Man wollte die Autokratien von der Landkarte fegen und dort wunderbare, verantwortungsbewusste Demokratien hinbauen und der Rest wurde sich von ganz allein ergeben. Wir wissen, es hat nicht funktioniert, ganz im Gegenteil. Wir haben den IS und so weiter dadurch noch obendrauf bekommen. Also das war sozusagen ein desaströses Programm. Und es war aber auch etwas, das glaubte, sich auf Wissenschaft berufen zu können, auf Information, auf Wissen. Und da sieht man, glaube ich, wie wichtig das ist, dass wir auch in ethischer Hinsicht Verantwortung für das Wissen übernehmen, das wir generieren. Und das ist etwas, was wir natürlich eigentlich schon länger wissen. Ich meine, gerade in Deutschland, wir haben den Nationalsozialismus hier erlebt. Wir wissen, wie Wissenschaft auch in Kriege verwickelt sein kann. Und deswegen ist es bis heute für uns auch von großer Bedeutung, dass wir selber auch darauf achten, was passiert eigentlich mit dem Wissen, das wir generieren und wie können wir unserer Verantwortung hier auch gerecht werden.
Das heißt, Sie denken das auch immer schon mit und trotzdem haben Sie es ja nicht in der Hand, wie es dann tatsächlich aufgegriffen und umgesetzt wird. Haben Sie das Gefühl, dass es wahrgenommen wird, dass die Politik da interessiert ist, was Friedensforschung, was Konfliktforschung sagt? Also die dann letztlich Entscheidungen treffen, oder würden Sie sich da manchmal mehr wünschen?
Ich glaube, jeder wünscht sich natürlich immer, dass er mehr gehört wird. Und weil wir natürlich auch alle, wie wahrscheinlich jede Wissenschaft, wir sind immer der Überzeugung, dass wir Recht haben, gehört dazu, bis uns die Daten eines Besseren belehren oder jemand uns widerlegt hat, das ist ganz klar. Aber ich würde so sagen, dass wir gerade in den letzten Jahren, also sicherlich mit der Vollinvasion Russlands in die Ukraine, aber auch schon davor im Kontext der Covid-19-Pandemie, sind wir immer stärker ins politische Bewusstsein geraten. Will heißen, ist unsere Expertise immer stärker nachgefragt worden. Also eben, wie geht man mit innergesellschaftlichen Verwerfungen um, den Konflikten, die entstanden sind, als es um die Frage geht, wie kann man dieser Pandemie Herr werden? Da gab es große gesellschaftliche Konflikte. Manchmal denke ich immer, wir erinnern uns schon gar nicht mehr richtig daran, obwohl sie wahrscheinlich sogar noch sehr stark nachwirken in dem, was wir heute im Wahlverhalten in der Bundesrepublik erleben. Aber natürlich dann auch mit Blick auf die Frage, wie kommen Kriege zustande? Wie enden Kriege? Was wissen wir über Friedensverhandlungen und wie Frieden nachhaltig gestellt werden kann? Und da ist schon sehr, sehr viel Nachfrage und Interesse da. Und da werden wir auch gehört. Das erleben wir schon sehr deutlich, dass wir direkte Anrufe bekommen, aber eben auch sehr viel Bereitschaft ist, uns Türen und Tore zu öffnen sozusagen.
Darf ich da noch mal kurz nachfragen zur Pandemie? Was waren da zum Beispiel Forschungsergebnisse, die quasi auf Politikebene dann wahrgenommen oder gehört worden sind vom PRIF?
Mhm. Naja, zum Beispiel haben wir eben über Polarisierungsräume gesprochen, also die räumliche Dimension gerade in Städten. Wir haben Städte in Westdeutschland und in Ostdeutschland miteinander verglichen und geschaut, was sind sozusagen räumliche Kontexte, in denen es zu erheblicher Polarisierung gekommen ist und solche, in denen es nicht der Fall war. Ne? Das sind so Bereiche, mit denen wir viel Einfluss nehmen konnten. Etwas anderes ist, dass wir über viel gemacht haben, allerdings auch dann im Kontext des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo ich eben auch involviert bin. Da ging es um die Frage von Streiten, also Streitkultur, Konfliktkultur. Wie kann man eigentlich sehr unterschiedliche Meinungen aushalten? Wie kann man damit produktiv umgehen, dass es eben nicht in diese Verrohung abgleitet? Da haben wir auch relativ viel gemacht und eben teils auch durchaus auf Landesebene beratend eingegriffen, wenn uns das möglich war.
Okay, sehr spannend. Zurück wieder zur weltweiten Konfliktlage und der Tendenz der allgemeinen Aufrüstung. Wie wirkt sich die auf generell Konfliktlagen und Friedensarbeit aus?
Ja, also da gibt es sicherlich direkte und indirekte Effekte. Also das eine, was man sich natürlich klar machen muss, ist, dass je mehr weltweit für Rüstung ausgegeben wird, und da erleben wir seit Jahren steigende Ausgaben und jagen eigentlich von Höhepunkt zu Höhepunkt in den letzten Jahren, desto weniger Geld steht für andere Bereiche zur Verfügung. Das ist irgendwie das ganz Banale und der direkteste Effekt, den man sich nur denken kann. Und das andere ist eher die indirekten, die diskursiven Verschiebungen. Und auch die beobachten wir natürlich durchaus. Also je mehr Gesellschaften und Staaten damit auch in so eine Bedrohungslage hineingeraten, die ja auch nicht, die ist ja nicht erdacht oder sonst was, ne? Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Das ist ja nichts, was man erfindet. Aber je stärker dieses Gefühl von Bedrohung wird und je stärker man dann meint, sich dagegen verteidigen zu müssen, indem man eben beispielsweise mehr in auch die militärische Sicherheit investiert, desto mehr dringt auch ein Gefühl durch, dass man in anderen Bereichen keine Ressourcen haben sollte, dass es nicht so wichtig ist. Das ist, glaube ich, was wir momentan so ein bisschen erleben, nicht? Also wir müssen uns jetzt um unsere Sicherheit kümmern und das heißt eben, wir müssen in Militär und Verteidigung investieren. Und man sieht nicht, dass wir aber auch in Resilienz eigentlich investieren müssen. Also wir müssen unsere Gesellschaften eben genauso auch in die Lage versetzen, gegen diese Bedrohung, diesen Bedrohungen standzuhalten, umgehen zu können, ne? Also nicht in Angststarre zu verfallen. Und da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es dann eben nicht um Ausrüstung, um irgendwie einen Panzer, da geht es nicht um mehr Soldatinnen und Soldaten, sondern da geht es ganz viel um Selbstwirksamkeit, da geht es ganz viel darum, ja, ein geglücktes Leben, das ist natürlich zu viel gesagt, aber es geht darum, Menschen die Sicherheit mitzugeben, dass sie es schaffen werden, dass sie es schaffen können, dass sie die Möglichkeit haben, ein Leben zu leben, das sich lohnt zu leben. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und wir müssen, glaube ich, sehr wohl aufpassen, dass wir das nicht außer Acht verlieren. Uns gehen so ein bisschen, lassen Sie mich mal so sagen, das ist jetzt großer Pathos, uns gehen so ein bisschen die großen Visionen verloren. Also die Vision für die Zukunft, die wir auch unseren Kindern und den Menschen, die jetzt heranwachsen, mitgeben können, wo wir ihnen sagen können, das da ist ein Leben, das du haben können wirst. Ja. Wir müssen jetzt vielleicht den Gürtel enger schnallen. Wir müssen vielleicht bestimmte Dinge können wir nicht so machen, wie wir uns das gedacht haben. Aber wenn wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, dann wird das eine Vision sein, die für dich ein glückliches Leben bereithält. Und das hören wir überhaupt nicht mehr in der Politik. In der Politik ist es nur noch, was wir alles nicht haben können und was uns alles droht. Und das ist eine Politik, die auf Dauer Gesellschaften zerrütten kann, die ganz andere Verwerfungen hervorbringt, die wir jetzt noch nicht mal absehen können. Und das ist meine große Sorge, dass uns das so ein bisschen verloren geht, dieses positive Imaginieren über die Zukunft.
Ja, das wird ja hier in Lateinamerika gern mit dem Buen Vivir, ne? Das umschrieben.
Ja.
Das allerdings natürlich auch bedauerlicherweise wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aufgrund vielleicht nicht der unmittelbaren oder vielleicht doch militärischen Bedrohung, aber auch Bedrohung durch Extraktivismus, Wirtschaftssystem etc.
Aber Stichwort Resilienz, wenn ich da nochmal kurz anknüpfen kann, bedeutet das dann auch, dass Friedensarbeit dann auch in unseren Gesellschaften hier sehr notwendig ist und dass sie eigentlich eine ja sozialpädagogische Aufgabe, würde ich mal sagen, irgendwie auch ist?
Ja, also ich würde sagen, man braucht zumindest sehr viele unterschiedliche Expertisen, um das zu machen. Und ja, natürlich brauchen wir Friedensarbeit auch in unserer Gesellschaft. Und es geht mir dabei nicht darum, und das finde ich auch ganz wichtig, weil wir natürlich auch häufig in diese Ecke gestellt werden, als wären wir irgendwie die letzten Pazifisten, die noch nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Botschaft gehört hätten, was da draußen in der Welt los ist. Es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, dass wir nicht einer Bedrohungslage ausgesetzt sind. Doch, das sind wir. Das ist ganz klar für mich. Und da bin ich, glaube ich, auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in meinem Fach einig. Aber es reicht nicht aus, uns dagegen zu wappnen, indem wir in Aufrüstung und Militär investieren, sondern wir müssen auch in die Resilienz unserer Gesellschaften, in die Friedensfähigkeit, wenn Sie so wollen, unserer Gesellschaften investieren, in ihre Zukunftsfähigkeit. Und dazu gehört eben all das, was ich eben gesagt habe, nicht? Also dieses, ja, das Positive in die Zukunft denken, die Vision zu entwickeln, Menschen Sicherheit mitgeben, sie ernst nehmen, ihnen das Gefühl geben, dass sie selber, jeder Einzelne und jede Einzelne tatsächlich auch mit daran wirken kann, in eine solche positive Zukunft hineinzukommen. Das alles gehört dazu. Ich glaube, ja, natürlich, das hat auch was mit Sozialpädagogik zu tun, aber da sind jede Menge unterschiedliche Ansätze gefragt und unterschiedliche Kompetenzen gefragt, die hier auch zusammenkommen müssen. Es ist eine tatsächlich im besten Sinne eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch, die wir da haben. Und die dürfen wir nicht übersehen und vergessen.
Und wo dann auch Friedensarbeit und Friedensforschung sehr eng Hand in Hand gehen müssen.
Idealiter gehen Friedensarbeit und Friedensforschung Hand in Hand miteinander, auch wenn das in der Vergangenheit vielleicht über weite Strecken nicht mehr so präsent ist, nicht? Und das liegt einfach daran, dass natürlich die Friedens- und Konfliktforschung sich enorm professionalisiert hat und immer mehr akademisiert hat und dadurch eigentlich diese Verbindung häufig zur praktischen Friedensarbeit so ein bisschen gefehlt hat. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich das Signum von Krisenzeiten, dass jetzt dieses Wiederaufeinander-Zubewegen funktioniert, nicht? Weil man eben wieder stärker füreinander offen ist und wieder sieht, dass man zusammenarbeiten muss, um das geteilte Ziel, nämlich Frieden zu erreichen und dann auch aufrechtzuerhalten, zu verwirklichen. Oder zumindest dazu beizutragen. Da muss man auch mal ganz vorsichtig sein.
Ja, über das kleine Sandkorn, was zu großen
ganz genau.
Sie hatten ja beim Interview mit Anne Will vor allen Dingen auf den Einfluss von Staatsträgern oder ganzen Regierungen abgestellt. Zum Beispiel, dass Präsident Trump, wenn es denn politisch gewollt wäre, auch den nötigen Druck oder Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Das stellt ja so ein bisschen auf diese klassische, ja, Ebene ab. So, es gibt ja diese Multitrack Diplomacy, also dass auch immer möglichst auf hoher Ebene versucht wird oder es auf abstellt, dass es erfolgreich vor allen Dingen dort ist, wenn auf der obersten Ebene zwischen Ländern diese Konfliktaustragungsmöglichkeiten gefördert oder unterbunden werden können. Welche andere Möglichkeiten sehen Sie denn, also gerade auf anderen Ebenen zu einem Gewaltende zu führen?
Also gerade wenn wir jetzt diesen konkreten Fall uns nehmen, Russland und die Ukraine, dann will ich ganz offen sein, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, zu einem Ende der Gewalt zu kommen, also einem Waffenstillstand, außer maximalen Druck auf Putin auszuüben, sodass er schlicht und einfach diesen Krieg nicht weiterführen kann. Und dafür hilft uns eigentlich nur eins, und das ist Macht. Und das ist die Macht, die Staaten mitbringen. Und es ist noch nicht mal die Macht, die alle Staaten haben, sondern es ist auch noch die Macht, die nur ganz wenige Staaten haben. Und das sind Staaten wie China oder wie die USA. Und China hat momentan, das müssen wir leider konzidieren, kein besonders großes Interesse dran, auf Russland einzuwirken. Das liegt an eigenen ungelösten Konflikten, die man mit Russland hat, an einer sehr langen Landgrenze zu Russland und ungelösten territorialen Fragen. Denn China denkt, ein erklecklicher Anteil Russlands müsste eigentlich ihm gehören. Und da will man momentan gar nicht dran rühren. Man hat nämlich andere Issues in China. Und die USA sind der andere Staat, der das durchaus könnte, wenn er denn wollte. Aber es hat eben einen Präsidenten, der das eigentlich nicht besonders will, weil es ihm viel zu viel kosten könnte und er ganz viele andere Dinge hat. Aber hier bei diesem expansionistischen Russland, einem Russland, das gewillt ist, das muss man sich einfach klar machen, es ist gewillt, alle Regeln zu übertreten, um sich zu vergrößern, um sich die Ukraine einzuverleiben. Da hilft uns keine Multitrack-Diplomatie, um einen Waffenstillstand zu erreichen, sondern da brauchen wir Macht, anders kriegen wir die nicht in den Griff. Aber um das Ende der Gewalt aufrechtzuerhalten, also Frieden, dafür reicht Macht überhaupt nicht aus, sondern dafür brauchen wir die anderen Ebenen. Dafür müssen wir viele Akteure nicht nur an den Tisch bringen für Friedensverhandlungen, die dann eben sich tatsächlich auch der Konfliktursachen annehmen, die es zwischen Russland und der Ukraine gibt. Also nicht, das sind ja nicht nur territoriale Fragen, das sind auch viele ganz andere Fragen. Das ist das Zusammenleben von russischstämmigen Ukrainern mit nicht russischstämmigen Ukrainern und so weiter und so. Es sind wirklich, wird eine Vielzahl von Konfliktthemen sein, die da zu bearbeiten sind. Und wir brauchen unterschiedliche Stakeholder aus diesen Ländern, vor allen Dingen aber auch aus der Ukraine, die eben auch in der Lage sind, sich zu beteiligen und ihre Perspektiven einzubringen. Und wir brauchen zivilgesellschaftliche Bewegungen, die dann bereit sind, einen politischen Prozess zu unterstützen. Um vom Krieg zum Frieden zu kommen, brauchen wir erstmal wieder tatsächlich eine Friedensordnung in dem Sinne, dass wir auch im Frieden unser Leben machen können. Also überleben können, eine Chance haben, wieder Familien aufzubauen, zu führen und so weiter. Und dafür brauchen wir ganz viel Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, um das eben abzusichern, um sicherzustellen, dass es auf diesem Weg weitergeht. Also das sind einfach so unglaublich viele Dimensionen, die vielleicht in Bürgerkriegen sogar noch mal deutlicher werden als in diesen zwischenstaatlichen Kriegen. Und die lassen sich nicht mit Macht lösen, sondern die lassen sich nur über Diplomatie lösen, über Verhandlungen, über die Einbeziehung sehr unterschiedlicher Akteure. Wir wissen zum Beispiel, dass Friedensverhandlungen, in denen Frauen mehr Mitsprache haben, dazu führen, dass Frieden länger hält. Ja, das klingt immer ganz fürchterlich, ja super, dann hält er halt 12 Monate länger. Aber wir reden ja über Durchschnittswerte, ne? Also die Chance, dass ein Friedensschluss und auch erfolgreich ist, steigt zum Beispiel, wenn Frauen gehört werden. Sie steigt, wenn die Diversität von Positionen im Friedensprozess stärker ist, mehr unterschiedliche Stimmen dazu kommen. Sie steigt, wenn die Verhandlungen mehr Bereiche umfassen, also nicht nur im engeren Sinne politische Verhandlungen umfassen, sondern es auch um Wirtschaft, Soziales, Kulturelles und so weiter geht. Von daher wäre meine Antwort für Krieg und das Ende von Krieg, ganz kurz gedacht, ist Macht sehr, sehr wichtig, staatliche Macht. Um aber dafür zu sorgen, dass man vom Krieg zum Frieden kommt, ist Zivilgesellschaft, sind die anderen Ebenen viel, viel wichtiger.
Okay, dann gehe ich sozusagen mit diesem positiven Gedanken auch raus. So, der zivile Friedensdienst ist genau da, wo er sein sollte und macht die Sachen gut, die sie anspricht.
Ja, weil dafür braucht es ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch je stärker die zivilgesellschaftlichen Strukturen sind, die bestehen, umso besser kann man auch auf dieser Ebene dann wirken für den nachhaltigen Frieden.
Absolut, das ist wichtig, und es ist auch wichtig, dass diese Strukturen nachhaltig finanziert sind. Also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir sehr, sehr gute zivilgesellschaftliche Initiativen haben, dass die aber so stark eingebunden sind in die Suche nach Finanzierung, dass sie eigentlich ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden können oder einen zu großen Teil ihrer Aufmerksamkeit der Konkurrenz um Mittel widmen müssen. Das ist es, was man in diesem Bereich nun wirklich überhaupt nicht brauchen kann, sondern wir brauchen nachhaltige, also langfristige Finanzierung und auch eine Lernkultur, eine Fehlerkultur, in der wir eben auch das, was gut funktioniert hat, wirklich belohnen und das, was wirklich nicht funktioniert hat, dann auch wirklich mal sein lassen. Auch daran arbeiten wir zwar seit langem, aber ich würde immer sagen, da ist, und ich nenne es mal positiv, da ist noch Luft nach oben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Genau. Wir gehen also mit einem Aufruf an das BMZ rauf oder beziehungsweise an die verantwortlichen Politikerinnen, die Budgetverhandlungen bitte in den nächsten Jahren auch in dieser Hinsicht gut im Auge zu behalten.
Absolut.
Jetzt habe ich meine Frage über die KI gar nicht gestellt, fällt mir dabei
auf.
Ja,
sowas aber auch. Passt da halt nicht.
Ja, nicht so wirklich. Das war ganz gut im Fluss eigentlich. So.
Wir machen tatsächlich viel mit KI.
Ja, das habe ich gesehen. Deswegen hat es auch nochmal so eine extra Frage eigentlich hervorgerufen, eben welche Rolle KI vor allen Dingen in der Aufrüstung, aber vielleicht auch in Friedensarbeit spielen kann.
Ich glaube, der Punkt, also mein Punkt wäre tatsächlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass KI eben in der Friedensarbeit ankommt und nicht nur in der Frage der Sicherheit und Verteidigung. Da spielt eine KI eine Riesenrolle. Das sehen wir in der Start-up-Szene, die sich da momentan gerade entwickelt und in der Eldorado-Stimmung herrscht. Ne? Also da ist kein Problem, an Kapital heranzukommen, das ist mal sicher. Und das Problem ist, dass in diesen ganzen Bereichen momentan KI eine Riesenrolle spielt und wir in der Friedenskonfliktforschung, in der Friedensarbeit, bei uns ist das irgendwie noch nicht angekommen und deswegen war es für uns hier am Institut, wir haben uns da zusammengesetzt und haben gesagt, das darf diesmal nicht passieren. Wir müssen dafür sorgen, dass diesmal die Friedens- und Konfliktforschung von vornherein dabei ist, dass wir wissen, was diese Leute tun, verstehen. Und dass wir zweitens dann aber auch sehen, dass wir sozusagen Level Playing Field wieder haben, dass wir auch mit KI-Modellen arbeiten können, eigene Modelle entwickeln, die eben auch unsere Analysen vielleicht nochmal verbessert, vielleicht auch noch anwendungsfreundlicher in gewisser Weise macht. Und daran arbeiten wir eben momentan hier ganz stark. Also das heißt für uns in Fragen wie KI in der Verifikation, in der Rüstungskontrolle spannend. Wie kann man sie da einsetzen? Wir versuchen gerade KI-basierte Szenarien-Simulationen zu erlauben in vertragten Konfliktgebieten, also ich sage jetzt einfach mal Stichwort so Westafrika, nicht? Und wo man dann tatsächlich auch mal schauen kann, was haben wir eigentlich für Ansätze und wenn wir mal einen anderen Ansatz nutzen, was würde denn eine Simulation, ne, wenn wir jetzt so Szenarien denken, wie würde das dann ablaufen? Was sehen wir dann vielleicht, was uns einfach bis jetzt noch gar nicht in den Sinn gekommen ist? Aspekte, die wir nicht im Kopf haben. Und so wollen wir das versuchen zu nutzen, um die Chancen für Diplomatie und für Friedensarbeit im Grunde genommen zu erweitern.
Das ist wahrscheinlich weniger eine technische Schwierigkeit, sondern eher so ein Berührungsängste, die man da abbauen muss, oder?
Naja, also man braucht plötzlich Programmierer, ne? Das ist irgendwie für uns zumindest in der Friedens- und Konfliktforschung war das jetzt nicht so die Urkompetenz. Und gleichzeitig stellt man dann fest, wenn man sich entschließt, sowas zu machen, dass wir von dem, was Friedens- und Konfliktforscher verdienen und von dem, was Programmierer verdienen, dass da so eine gewisse Diskrepanz da ist. Ne? Und wie kriegt man die dann eigentlich? Also noch nicht jedes Problem ist da auch wirklich behoben. Wir sind dran, wir versuchen unser Bestes. Aber es ist nicht trivial.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja.
Recht herzlichen Dank.
Alles klar.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.